Das heutige Thema heißt: Siehe, ich komme bald, bist du bereit? Bist du bereit? Ich las vor kurzem in der Märkischen Allgemeinen: Fridays for Future. 30.000 Schüler protestieren für Klimaschutz. Tausende Schüler haben am Freitag die Schule geschwänzt. Da hatten sie auf ihre Plakate geschrieben: Warum lernen ohne Zukunft? Was soll das alles? Und die Schüler wollen, dass sich da was ändert, dass man anders mit der Natur, mit der Umwelt, mit Mutter Erde umgeht. Dieser Prozess der ständigen Erderwärmung, Klimaerwärmung, das soll aufgehalten werden. Und wir wollen in einer besseren Welt leben. Da soll sich was ändern. Und wir sind da auch voller Zuversicht eigentlich, dass wir das schaffen können. Wir können das ändern. Wir kriegen das hin. Wenn wir nur mal alle vernünftig werden, wenn wir alle den Müll ordentlich trennen und wenn wir alle Elektroauto fahren und wenn unser Strom aus der Steckdose vom Windrad kommt und wenn wir alle Vegetarier oder besser Veganer werden und die Kühe nicht mehr so viel pupsen und wir auch keine Silvesterknaller mehr explodieren lassen und, dann kann es besser werden. Aber meine Frage ist, können wir den Lauf der Dinge überhaupt aufhalten? Können wir eigentlich alles, was wir wollen? Kriegen wir alles hin? Wie weit reicht eigentlich unser Arm? Meiner reicht von hier bis da. In Bezug aufs Weltgeschehen. Derzeit herrscht in vielen Ländern Krieg, im Jemen zum Beispiel. Es gibt viel Christenverfolgung, es gibt viel Elend. Dann gibt's noch den Handelskrieg, dann gibt's noch den das ist wieder so ein bisschen neu, der Kalte Krieg ist wieder warm. Es gibt die Überbevölkerung, es gibt Probleme ohne Ende. Und zu den ganzen menschengemachten Problemen gibt es noch die ganzen fürchterlichen Naturkatastrophen, Epidemien. Ich habe mal nachgeschaut, die Pestepidemie in Europa. Da sind 1347 bis 1351 50 Millionen Menschen dran gestorben, von 80 Millionen Menschen. Also Katastrophen gab es schon immer und fürchterliche Katastrophen gab es schon immer und die gibt es auch heute. Das fürchterliche Beben mit Tsunami im Dezember 2004, Stärke 9,1, vor allem in Indien und Sri Lanka, da sind 230.000 Menschen gestorben. Der wirtschaftliche Schaden, da möchte ich gar nicht drüber reden, und die ganzen verletzten Menschen. Dann das Erdbeben auf Haiti 2010, 316.000 Opfer. 2011 das schwerste Erdbeben in Japan, in der Geschichte Japans, und dann mit der anschließenden Atomkatastrophe durch diese Tsunamiwellen. Es gibt viel Schlimmes. Aber wir Menschen, wir haben auch es geschafft, wir haben es schon weit gebracht mittlerweile. Also die Chinesen, die sind vor kurzem, wenn das so stimmt, auf der Rückseite des Mondes gelandet, habe ich gelesen. Und stimmt das? Oder Vorderseite? Das konnte niemand sehen, aber sie sagen das, ja. Die Amis waren auch im Mond. Es gibt viele, die das anzweifeln. Ich will das mal einfach so offen lassen. Aber dennoch, es gibt auch in der Wissenschaft noch viele, viele Dinge, die offen bleiben und wo man denkt, jetzt haben wir es kapiert und dann wird es doch wieder so groß, da müssen sie wieder von vorne anfangen zu forschen. Aber wenn das stimmt, was die Klimaforscher in ihren Modellen berechnen, dann sieht's schlimm aus, was da auf uns zukommt. Das sieht nicht gut aus. Das Eis der Polarkappen, das wird schmilzen und der Meeresspiegel wird steigen. Holland gibt's dann gar nicht mehr und Norddeutschland, das ist dann unter Wasser wahrscheinlich. Und extreme Wetterereignisse, die werden zunehmen, sagen sie. Also Dürre, Hitzewellen, dieser Sommer letztes Jahr, das ist alles die Klimaerwärmung, wird gesagt. Extreme Niederschläge und neuerdings auch extreme Kälte wie in den USA, das gehört alles zum Klimawandel. Und das wird dazu führen, dass letztendlich riesige Ströme an Klimaflüchtlingen dahin gehen, wo es noch besser ist. Dann gibt es auch mehr Epidemien und. Also man kann das, wenn man sich das mal anschaut, da gibt es Modelle, die Wissenschaftler berechnen, das ist fürchterlich. Also das sieht wirklich sehr, sehr düster aus. Ja, das bisher Gesagte, das kann man alles nachprüfen, das kann man in den Nachrichten hören, verfolgen, in der Zeitung lesen, man kann es irgendwo aufschnappen, man kriegt es so mit. Es basiert das meiste auf wissenschaftlicher Forschung, auf Berechnungsmodellen. Sie versuchen irgendwas, ja, die Zukunft vorauszusehen oder wie wird das passieren, wenn das und das zusammenkommt. Es beruht auf Beobachtungen, auf Fakten, aber auch auf Vermutungen, auf menschlichen. Und bei all dem treibt es uns an zu wissen, ja, wie wird das denn weitergehen mit uns? Ich meine, ich habe jetzt Kinder in die Welt gesetzt und jetzt, wie wird das dann weitergehen mit denen? Wie geht das? Wie geht's weiter mit unserer Welt bei solch düsteren Aussichten? Aber die Frage ist eigentlich, ist dieses düstere Szenario, das uns täglich dadurch die Medien so vor die Augen gemalt wird und vor die Augen gezeigt wird, ist das die Perspektive Gottes? Nee, genau. Das ist nicht die Perspektive Gottes. Ist das die Perspektive, die wir als Christen einnehmen sollten? Nein, eigentlich nicht. Und daher möchte ich mit euch über Gottes Perspektive, über die Zukunft reden, damit es auch unsere Perspektive wird. Und da möchte ich im Alten Testament anfangen, in Malachi. Also heute sind diejenigen im Vorteil, die eine Bibel dabei haben. Da hinten sind noch Bibeln, wer eine will. Eigentlich bringt man zum Gottesdienst immer seine Bibel mit. Ich mache das extra nicht da an die Leinwand, damit ihr dran denkt. Weil es könnte sein, dass ich Quatsch erzähle. Also im Teamkreis mache ich das manchmal. Dann sage ich eine Bibelstelle völlig falsch und guck mal, ob die es bemerken. Manchmal bemerken sie es gar nicht. Also das ist gefährlich. Ich könnte ein Irrlehrer sein und ihr könnt es nicht überprüfen. Ich kann euch alles erzählen. Also schlagt eure Bibeln auf oder hört einfach aufmerksam zu. Genau, jetzt muss ich mal schauen. Ja, Malachi 3, Vers 19 bis 20. Das ist ganz am Ende des Alten Testamentes. Malachi 3, Vers 19 bis 20. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Dann möchte ich aus Offenbarung 21 lesen. Es ist recht weit am Ende der Bibel, also nur, dass ihr, weil ihr blättert so wenig manchmal. Vielleicht habt ihr es verlernt, im Gottesdienst so schnell mitzukommen. Offenbarung 21, Abvers 1 lese ich. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und jetzt Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und jetzt weiter Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Soweit Gottes Wort. Das ist Gottes Zukunftsperspektive auf das, was kommen wird. Genau so und nicht anders wird sein, weil das steht in Gottes Wort. Das hat Gott so gesagt. Und was Gott sich vornimmt, das erfüllt er auch. Das bringt er zustande. Völlig unabhängig von dem, was wir meinen oder wie wir denken, irgendwas verändern zu können oder im Griff zu haben. Gott wird das genau so passieren lassen, wie ich es gerade gelesen habe. Und dabei ist es doch total interessant zu sehen, dass all das, was wir ständig in den Medien hören, in diesen Texten überhaupt gar nicht vorkommt, oder? Also, wir lesen da nichts von Überbevölkerung. Das ist ein Riesenproblem. Nein, lesen wir nicht. Die Umweltverschmutzung, wir lesen auch nichts von Dieselautos. Ja, meint ihr denn, Gott hat keine Dieselautos gekannt oder was? Gott weiß, wusste, was die Menschen da alles fertig bringen. Wir lesen auch nichts vom Treibhauseffekt, von Klimawandel. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle hier. Gar nicht. Das ist ziemlich komisch, oder? Warum spielt das keine Rolle? Liegt es daran, dass Gott es nicht wusste? Gott wusste es auf jeden Fall. Und er berichtet auch ziemlich konkret darüber, was passieren wird. Ich glaube, dass es gut sein könnte, dass es gar nicht zu den Problemen kommen wird, die vorausgesagt werden oder die berechnet werden, weil davor etwas passiert. Und das wird die Wiederkunft von Jesus sein. Ganz einfach. Jesus wird wiederkommen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben und dass wir das nicht vergessen, dass Jesus wiederkommen wird. Jeden Tag kann das passieren. Und selbst wenn wir die Wiederkunft Jesu vielleicht nicht erleben und vorher sterben, wir werden trotzdem vor ihm stehen. Das ist auch dann die Wiederkunft. Das wird passieren, so oder so. Die Frage ist nur, bist du bereit? Bist du bereit dazu, jetzt in diesem Augenblick vor Jesus zu treten? Deswegen ist es so wichtig, diese Perspektive von Gott einzunehmen. Eine himmlische Perspektive, die sich nicht ablenken lässt, die sich aber auch nicht irre machen lässt von dem, wovon wir die ganze Zeit berieselt werden in den Nachrichten. Denn ich habe eben gelesen, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Ich bin ja in einem kleinen Dorf im Bergischen Land aufgewachsen und ich habe als Kind immer mitgeholfen, wenn wir die Kühe und die Kälber, die Kleinen halt, auf die Wiese gebracht haben. Und das war wirklich eine interessante Sache. Einige Monate im Winter im Stall haben die dort verbracht, in Dunkelheit, also keine Sonne gesehen. Die haben dann ein bisschen trockenes Gras, also Heu bekommen, eine Schaufel Mehl, ganz trocken, ein bisschen Rübenschnitzel haben sie bekommen und dann waren die den ganzen Tag an Rinderschnitzel. Ja, das gab's mal, diese BSE-Krise, da die haben wirklich Rübenschnitzel bekommen. Also ich habe die auch gegessen, die waren lecker, aber als Kind. Und die waren den ganzen Tag angekettet und standen auf einer Betonfläche, auf einer kleinen, und dort standen die dann mehrere Monate in dem Stall, diese Kühe. Und auch die Kälber. Und was meint ihr, was da los war, wenn die dann auf die Felder durften? Man musste wirklich einen dicken Knüppel in der Hand haben, weil die sind halber durchgedreht. Wenn die frische Luft gerochen haben, wenn die Sonne ihnen auf den Buckel geschienen hat, die Vögel gehört haben und die das frische Gras gerochen haben, das war die absolute Freude. Die sind dann auf die Wiese gerannt, wie verrückt, so in Gruppen und dann hin und her und sind manchmal durch Stacheldrahtzäune durchgerannt. Das hat denen gar nichts ausgemacht. Und die sind gesprungen mit allen Vieren in die Höhe und wenn die nicht Mu sagen würden, die hätten gejauchzt. Also das ist wirklich, also Kälber, die auf die, vielleicht müsst ihr euch das mal angucken. Also wenn irgendwo ein Bauer die nach dem Winter raustreibt, schaut's euch mal an, was da passiert. Das ist die pure Freude. Wirklich. Wir haben das jedes Jahr immer erlebt. Es ist die pure Freude, es ist ein Fest. Und genau das vor Augen steht in Gottes Wort. So wird das sein mit meinen Kindern, wenn ich wiederkomme. Das wird euch so gehen wie diesen Kälbern, die dann mit allen Vieren, mit allen Zweien, wir werden uns wahnsinnig freuen. Das wird unglaublich. Es wird großartig und gewaltig. Und wir werden da nicht nur so ein bisschen schmunzeln, irgendwie so, ja, ist die Wiederkunft von Jesus. Toll. Das wird nicht so sein. Ehrlich nicht. Da werden wir auch nicht irgendwie so teilnahmslos. Ich glaube, da wird der Dani sich auch endlich mal freuen. Weil dann auch die Deutschen wirklich jubeln werden. Unser afrikanischer Bruder, der nicht versteht, dass die Deutschen immer so verklemmt sind. Ja, dann ist Gott endlich mit uns zum Ziel gekommen und wir sind dann angekommen und wir sind dann nicht mehr in diesem Stall und da geht's auch nicht mehr hin zurück. Weil manchmal ist das Leben hier auch wie in einem Kuhstall. Ohne Sonne, wie mit der Kette und ohne Freude. Gerade im Winter ist sowieso immer ein bisschen, fehlt das Sonnenlicht. Ja, dann ist Gott mit uns zum Ziel gekommen. Und darauf lenkt uns Gottes Wort. Das möchte Gott uns jetzt schon ans Herz legen und uns Vorfreude geben. Und das sollte unsere Perspektive sein, bei allem, was wir tun, aber auch bei allem, was wir planen, bei allem, was uns einfach so beschäftigt. Das sollte in meinem Zentrum sein. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Denn das Problem in Deutschland oder generell von der Menschheit, das ist nicht, dass die Gletscher schmilzen. Das ist auch nicht, dass die Klimaerwärmung eine Riesensache ist oder Feinstaub oder was auch immer, was da gerade alles, da kommt ja immer wieder was Neues. Das sind nicht die eigentlichen Probleme von uns Menschen. Das Problem bei der Wiederkunft von Jesus wird sein, dass sich viele, viele Menschen nicht bekehrt haben, dass sie nicht Gottes Kinder sind. Das ist das Problem. Das ist die größte Not in Deutschland, Europa, Russland, USA, überall. Nämlich das, und es ist so, dass die Menschen ohne Gott ewig verloren gehen werden. Wir werden in die Hölle kommen. Das ist nun mal so. Die Bibel sagt es immer ganz klar. Jesus hat es auch ganz klar gesagt. Deswegen ist er auf die Welt gekommen, um uns das zu ersparen. Und deswegen müssen wir raus aus dieser falschen Spur, dieses Gejammers und, oh ja, die Zeit ist so schlimm und ich weiß nicht was, das ist alles so fürchterlich. Wir müssen rein in die Spur, die jene laufen oder befahren, über die die Sonne der Gerechtigkeit aufleuchten wird, haben wir gelesen. Der Kinder Gottes. Und diese Sonne der Gerechtigkeit, das ist nicht hier so eine kleine Taschenlampe, die dann irgendwann den Geist aufgibt, wenn die Batterien leer sind. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus selber. Jesus selber, der in Macht und Herrlichkeit am Himmel erscheinen wird. Darüber schreibt Malachi in Vers 19, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und all die gesetzlos handeln wie Stoppeln sein, wie Strohstoppeln. Früher hat man Strohfeld abgebrannt, das ist Dünger und dann hat man Platz, wieder was Neues einzusäen. So nicht anders spricht Gottes Wort davon. Und in Malachi 3, Vers 2 steht, wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Malachi 3, Vers 2. So wird das sein, wenn er wiederkommt. Viele sagen, ja, wenn er kommt, ey, dann werde ich ihm mal erzählen, was ich für ein toller Typ bin. Wer wird bestehen können vor ihm? Steht in Gottes Wort. Und das sollte man ernst nehmen. Für uns unvorstellbare Freude, wie diese Kälber, die da herumhüpfen, wie wir es noch nie erlebt haben, wie wir es uns jetzt nicht vorstellen können, aber für die anderen ein Tag des Schreckens. Deswegen, liebe Freunde, es gibt nichts Wichtigeres, als so vielen Menschen wie möglich von Jesus zu erzählen. Damit sie sich auch bekehren, damit sie auch Gottes Kinder werden, damit auch sie an diesem Tag sich freuen können, dass es kein Schreckenstag für sie wird. Weil dieser Tag wird kommen. Was an diesem Tag passieren wird, das hat es noch nie gegeben. Also wenn man ein Geschichtsbuch aufschlägt, da gibt's große Kapitel der Geschichte. Also das, was da passieren wird, das ist viel gewaltiger als alles, was bisher passiert ist, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte dazu aus Matthäus 24, Vers 30 lesen. Da haben die Jünger mal gefragt, wie wird das sein so am Ende? Und Jesus hat es ihnen beantwortet. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Damit wird das Kapitel Weltgeschichte beendet sein, was hier steht. Und dann wird der kommen, der von sich selber sagt, ich bin das Leben. Der alles Leben auf dieser Erde erschaffen hat, ins Leben gerufen hat. Er ist das Leben. Wenn er kommen wird, dann wartet nicht irgendwie eine Evolutionstheorie oder irgendeine Theorie irgendwie, ja, vielleicht irgendwelche Dinge, irgendwas nicht Fassbares auf uns, sondern er wartet unser Herr auf uns. Der kommt dann. Etwas Greifbares. Wir kennen ihn schon. Die meisten jedenfalls. Ich hoffe alle. Dann wird der Schöpfer leibhaftig erscheinen. Unser Herr, der seine Geschöpfe liebt, der alles dafür bereitet hat, dass wir an diesem Tag uns freuen können. Und jetzt sollte man meinen, dass sich darüber eigentlich doch alle Menschen freuen sollten, wenn das passiert, oder? Da sollte sich doch jeder freuen. Aber wie schrecklich, da steht, das wird nur bei einem Teil der Menschen sein. Da werden sich nur ein paar Leute freuen. Denn Jesus sagt, dann werden... Mal ein bisschen Luft reinlassen vielleicht. Einmal durchatmen. Es ist ein ernstes Thema heute. Wir haben gelesen, dann werden alle Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen, was nichts anderes heißt, sie werden heulen, sie werden verzweifelt heulen, wenn sie sehen, dass da Jesus wirklich jetzt kommt, dass er es ist, wovon sie immer gehört haben, aber sie haben es nicht geglaubt. Alle Menschen werden das erleben. Alle. Da ist keiner, der sich davor verbergen kann. Die Leute, die unter Tage arbeiten, die werden sich nicht verbergen können. Auch irgendwo anders, die Leute, die gerade vielleicht auf dem Mond sind, vielleicht sind dann die Japaner noch auf dem Mond, die werden sich nicht davor verbergen können. Alle Geschlechter werden das erleben. Die, die gelebt haben und die, die leben. Alle. Und dann werden sie heulen, denn sie werden plötzlich verstehen, sie haben völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Sie haben ihr Leben in den Sand gesetzt. Völlig daneben. Das Rettungsboot Jesus, sie haben dran, ach, das ist doch zu billig. So eine dumme Geschichte da vor 2000 Jahren, meine Güte. Wir wissen heutzutage, wo es lang geht. Dann werden sie sehen, das war falsch. Vielleicht haben sie die Sache mit Jesus auch aufgeschoben. Sie wollten erstmal das Leben genießen, aber erstmal das alles Wichtige hier auf der Erde, mal ein Haus bauen, was weiß ich, und Karriere und Geld machen und dann später, wenn man alt ist, dann kann man sich drum kümmern. Nein, ist dann zu spät. Das wird schrecklich sein. Und diese Menschen, die hier heulen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist jetzt an uns Christen. Ich habe gelesen, das werden die Mörder und die schlimmen Leute sein. Ja, Hitler, Saddam, wer kommt noch in die Hölle? Die Bösen, ne? Die ganz bösen Leute. Aber es ist nicht ganz so. Das sind Menschen wie du und ich, die in die Hölle kommen. Anständige Bürger, normale, rechtschaffene Bürger, vielleicht Menschen, die viel besser sind in ihrem Leben als ich. Es kann gut sein. Es wird wahrscheinlich sogar so sein. Aber ich bin kein guter Mensch. Der reiche Kornbauer, von dem Jesus erzählt, der hat viel große Scheunen gebaut, weil er halt eben viel Korn hatte. Aber das war nicht das Schlimme, was er gemacht hat. Das war nicht daneben. Schlimm war, dass Gott in seinem Leben keine Rolle spielen durfte. Das war das Problem. Das war der eigentliche Fehler von diesem Mann. Und das ist auch die Not der Menschen, die ewig verloren gehen werden, dass Gott keine Rolle in ihrem Leben spielen durfte. Aber das musste eben nicht passieren. Weil jetzt gerade ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Jetzt gerade hörst du das. Und Jesus ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Also zur Umkehr, hat Petrus geschrieben. Und unser Herr möchte nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern er will uns auch jetzt schon mit so viel Schönem beschenken. In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Ja, wir werden ihm gleichgestaltet werden. Jesus wird das mit uns tun. Also der Schöpfer von allem, der Herr der Herren, der König der Könige, der Größte überhaupt, der wird uns mit ihm gleich machen. Also mein Vorstellungsvermögen reicht dafür nicht aus, um mir das irgendwie ansatzweise vorstellen zu können, weil Gott ist doch so viel größer als ich. Aber er wird uns gleich machen mit sich. Es wird wunderschön sein, gleichgestaltet. Ich habe mir überlegt, wie kann man das verstehen? Also ich stelle es mir so vor, ich glaube, dass wir zum Beispiel, Gott ist unglaublich kreativ, schaut mal in die Natur. Es gibt so viele Insekten zum Beispiel, so viele unterschiedliche, also nur im Bereich Insekten oder andere Tiere. Gott ist so kreativ, Blumen, wie viele Blumen gibt es? Wie viele Pflanzen? Wie schön sieht ein Sonnenuntergang, ein Sonnenaufgang aus? Gott ist kreativ. Wir werden auch bestimmt kreativ sein. Also ich denke, ich werde im Himmel bestimmt einen wunderschönen Garten machen, weil mir sowas Spaß macht einfach. Ja, und wenn nicht, dann mache ich was anderes, was ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Okay. Und mein Papa, bei ihm ist es in der Kindheit mal ein bisschen blöd gelaufen. Also seine Brüder, die sind alle unheimlich musikalisch, die können total gut singen. Also da singt der eine Tenor und der andere Bass und so. Das ist bei mir in der Familie so. An mir ist es auch ein bisschen vorbeigegangen. Und die können alle Instrumente spielen. Und mein Papa, der war jung und der wollte dann auch Klavier spielen. Mein Opa, der war Schuldirektor, der war ein strenger Kerl und der hat dann probiert. Und dann haben sie angefangen. Und nach ein paar Sekunden hat mein Opa gesagt, also mit dir, das hat keinen Zweck. Also du bist untalentiert. Und seitdem ist mein Papa untalentiert im Klavierspielen. Der kann das jetzt nicht. Aber mein Papa hat mir erzählt, ja, wenn ich im Himmel bin, dann will ich Klavier spielen. Weil ich das eigentlich finde ich das so schön, wenn man ein Instrument spielen kann und damit Gott loben kann. Und er freut sich darauf. Und ich glaube, genau so wird das sein. Das Leben bei Gott. Wir werden dort nicht als kleine, dicke Engel, da gibt's ja solche Kärtchen, als kleine, so dicke Engel auf dem Wölkchen, mit der Harfe so twang, twang, twang. Und dann da irgendwie, also ich würde mir das total langweilig vorstellen. So wird das nicht sein. Stattdessen wird uns die Kinnlade herunterklappen. Wir kriegen den Mund gar nicht mehr zu. So werden wir staunen, was Gott da für uns vorbereitet hat. Uns werden die Augen übergehen, wenn wir das sehen. Denn Jesus hat mal gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das wird oft auf Beerdigungen gesagt. Man kann es auch jetzt mal im Gottesdienst sagen. Und ja, Jesus liebt uns, das wissen wir. Und was machen wir mit Menschen, die wir lieben? Wir tun ihnen Gutes. Wir bereiten ihnen Gutes. Wir lesen ihre Wünsche von ihren Augen ab. Wir überraschen sie. Wir beschenken sie. Wir geben uns hin für sie, oder nicht? Das hat Jesus auch gemacht. Und das hat er auch im Himmel für uns bereitet. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und damit meine ich nicht, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, dass der Himmel irgendwie so ein Wünsch-dir-was-Paradies ist, dass es da nur um uns geht. Das ist nur damit wir und das stimmt nicht. Das ist auch nicht so. Es geht letztendlich darum, um das Lob und die Anbetung unseres Herrn. Das ist das Ziel Gottes. Aber wie werden wir ihn loben? Wenn er uns beschenkt halt, weil wir einfach, das wird im Geschehen passieren. Wir werden nicht nur im Kreis um ihn herum sitzen und wir loben dich, wir loben dich, wir loben dich. Und wenn wir es so machen, dann wäre es trotzdem total toll. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich glaube, dass das mehr im Geschehen passieren wird. Und wir werden alle einstimmen und sagen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott, wie es in der Offenbarung steht. Weil das so wunderbar sein wird. Das wird so sein. Es wird gewaltig. Aber jetzt hier immer noch die Frage offen, wie das dann sein wird mit der Wiederkunft Jesu. In der Regel verliert man sich dann immer in diesen Endzeittheorien und mein Kopf hat wieder ein bisschen gekocht bei der Vorbereitung. Genauso wie er in der Bibelschule gekocht hat, weil es verschiedene Endzeitmodelle gibt und es gar nicht so einfach ist, das zu verstehen. Aber ich möchte deswegen heute nicht zu sehr darauf eingehen, weil man dabei Dinge aus den Augen verliert, die so schön sind eigentlich. Zum Beispiel habe ich eben gelesen, dass Jesus mit großer Kraft und Herrlichkeit erscheinen wird. Mit großer Kraft. Also in der Weihnachtsgeschichte freuen wir uns so an Jesus, wie schön, das ist so süß. Aber Jesus war auch kraftlos. Er hätte die Kraft gehabt, wenn er gewollt hat, aber er kam als kraftloser Mensch. Und er hat als kraftloser Mensch auch an diesem Kreuz gehangen. Aber Jesus wird wiederkommen mit großer Kraft und Macht. Und er wird so kommen, dass alle Menschen ihn sehen und in den Wolken. In dem Augenblick wird allen sofort klar sein, ja, ich habe mich geirrt, das ist wirklich der Herr, das ist der Herr über mich. Das werden alle sofort verstehen. Ich weiß nicht, kennt jemand den Film Independence Day? Oder? Also das fand ich früher so gewaltig, als diese riesen UFOs da kamen und dann wurde alles dunkel. So, das war schon gewaltig damals, dieser Film, wer das kennt. Aber wenn Jesus wiederkommt, das wird nochmal viel krasser. Das wird viel heftiger. Da muss man dann nicht mehr drüber diskutieren, wie man es jetzt so oft machen muss. Letztens mal mit einem diskutiert und ja, aber auch die anderen Religionen und oh, das muss man dann nicht mehr, dann ist alles klar. Wir haben eben gelesen, dass er in den Wolken des Himmels kommen wird. Und wenn er jetzt hier in Emding, also jetzt hier von da vielleicht so kommen würde, dann haben wir ja ein Problem. Weil was ist dann mit den Leuten in Brasilien? Oder in Afrika oder was weiß ich wo. Wenn er da jetzt kommt, irgendwie, also das ist schwierig, oder? Nachzuvollziehen. Aber da kommt einer, der ist viel größer als wir und auch als unser kleines dreidimensionales Vorstellungsvermögen, weil er hat dieses dreidimensionale Vorstellungsvermögen uns letztendlich in den Kopf gegeben. Aber er hat noch ganz andere Dimensionen zur Verfügung. Er steht über Raum und Zeit und über diesen ganzen Dingen. Er ist das Zentrum von dem allen. Er ist der Erfinder. Meine Güte, wir machen Gott manchmal so klein. Er wird sichtbar kommen für alle. Ich weiß, darüber gibt's ziemlich viele Spekulationen und Theorien. Kommt er jetzt unsichtbar wieder und holt nur ein paar? Oder kommt dann die Drangsalszeit und dann kommt er? Oder kommt er dann nach der Drangsalszeit? Und wann wird der Termin denn sein? Ist er denn jetzt wegen Israel und? Und wie ist es jetzt ganz genau? Das ist eine Riesensache. Aber erstmal ist es nicht unsere Aufgabe zu berechnen, wann Jesus wiederkommt. Das ist erstmal wichtig. Das steht in der Bibel dazu. Und die Zeugen Jehovas, die haben gesagt, 2014 wird er unsichtbar wiederkommen. Ist er nicht. Die amerikanischen Adventisten, die haben gesagt, 1843 bis 44 wird die Wiederkunft Jesu sein. Er kam aber nicht. Der Stammapostel, Bischof der Neuapostolischen Kirche, verbreitete ab 1951, dass noch zu seinen Lebzeiten Jesus wiederkommen würde. Dann ist er gestorben, Jesus kam nicht. Und dann haben die von der Leitung gesagt, ja, dann hat Gott sich geirrt, er hat seine Meinung geändert. Jetzt bleibt er noch ein bisschen. Aber er wird dann, ja. Und im Internet, wenn man da schaut, meine Güte, da gibt's so viel selbsternannte Weltuntergangspropheten, die auch im christlichen Mäntelchen daherkommen. Das ist der reinste Wahnsinn. Und dann gibt's verschiedene Endzeitmodelle. Und die werden von, und das ist sehr wichtig, dass man das versteht, die werden von gläubigen, wiedergeborenen Menschen geglaubt. Der eine glaubt das und der andere glaubt das und kann das biblisch begründen. Das sind menschliche Modelle, um etwas zu verstehen, was sehr komplex und sehr schwierig ist. Aber es gibt Dinge, die sind klar, die sind Fakt. Jesus hat gesagt, siehe, ich komme bald. Bald ist nicht nur irgendwann, weiß ich nicht, bald kann jetzt gleich sein, in 2 Minuten oder in 1 Minute oder in 5. Es kann aber auch in 1000 Jahren sein. Bald ist ein dehnbarer Begriff. Und er sagt mehrmals, lasst euch nicht verführen, wacht, seid bereit. Seid jederzeit bereit, dass Jesus wiederkommen kann. Denn ihr wisst nicht die Stunde, in der euer Herr kommen wird. Und Fakt ist auch, Jesus kommt mit den Wolken wieder, sichtbar für alle Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben und die derzeit in dieser Zeit dann leben. Da gibt's viele Stellen, also genau das habe ich echt öfter überprüft und ich bin wirklich zu diesem Ergebnis gekommen. Und wenn eine Stelle möchte ich lesen, Offenbarung 1, Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7, dort steht, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, also heulen, vor Trauer, vor Schmerz, vor Verzweiflung, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Bei der Fußball-WM Brasilien, also ich interessiere mich eigentlich nicht für Fußball, aber es gibt viele Leute, die interessieren sich für Fußball, deswegen bringe ich dieses Beispiel. Da haben, jetzt muss ich gucken, 2014 war es genau, da schauten von 7,3 Milliarden Menschen, mehr als 1 Milliarde Menschen das Finale Deutschland gegen Argentinien. Stimmt das? Ja, Deutschland gegen Argentinien. 1 Milliarde Menschen, das ist schon eine ganze Menge. Die hingen gleichzeitig alle davor und haben das angeschaut. Also technisch ist heutzutage schon vieles möglich. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird es nicht nur 1 Milliarde sein, dann wird es 100%. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen jetzt gerade leben. 12. Das ist ziemlich gewachsen, ja, die Anzahl. 100%. Alle Menschen werden das dann sehen. Und das geschieht nicht in einem langsamen Prozess mit, weiß ich nicht, noch verschiedenen Dingen, die da noch alles möglich passiert. Das passiert plötzlich und mit einem Mal. Denn es steht in Matthäus 24, Vers 27, denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Ich kann mich an Gewitter erinnern in Brasilien. Ich bin da gerne in meinen Urwald gegangen und habe Fotos gemacht von Insekten oder irgendwelche Tiere, die ich gesehen habe, von Pflanzen, weil mich das einfach fasziniert. Eigentlich darf man nicht alleine in den Wald gehen. Ich war aber alleine gegangen und das ist ein bisschen unvernünftig eigentlich. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich Familie. Aber man sieht halt wegen diesem dichten Grün über sich, man sieht nicht, was am Himmel passiert. Und in Brasilien ist es so, dass Gewitter manchmal unheimlich schnell kommen. Also da kann so schöner blauer Himmel sein und auf einmal ist über dir ein Gewitter und dann geht's aber richtig los. Und da war ich auch, habe schöne Fotos gemacht und auf einmal hörte ich den Regen heranrauschen. Und wenn man den hört, dann fängt's innerhalb von Sekunden, dann fängt es an zu regnen wie bei der Sintflut. Also man hört ihn wirklich vorher, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Und dann bin ich losgerannt nach Hause und in dem Moment, wo ich ins Haus gegangen bin, das Haus war wirklich nur, weiß nicht, 10 Meter vom Wald entfernt, ist ein Blitz eingeschlagen, genau da, wo ich hergelaufen bin. Und es war nur ein grelles Licht und ein Knall und dann ist ein Baum umgekippt und da hat noch zig andere Bäume mit umgerissen und die Lianen, die flogen daher. Also das war schon gewaltig. Aber das war nur so ein Paff. Und so wird es sein, steht in der Bibel. Und dann werden alle ihn sehen. Genauso wird es sein. Laut 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn Jesus wiederkommt. Vorher alles schön ruhig so. Da haben wir, vielleicht sitzen wir so schön entspannt in der Gemeinde und hören der Predigt zu. Vielleicht spielen wir auch gerade Tennis, Fußball, Kicker, was weiß ich. Vielleicht bringen wir gerade die Kinder ins Bett. Vielleicht hängen wir auch gerade von unserem Smartphone. Es wird einfach mitten in unseren Alltag hinein passieren. Mitten in den Alltag hinein. Wie ein Blitz. Und dann ist Jesus da. Und es wird überall gleichzeitig passieren. Ich möchte noch ein bisschen auf diesen Punkt herumreiten, weil ich es interessant finde, wie die Bibel total exakt Dinge erwähnt, die uns vielleicht auch gar nicht beim ersten Blick auffallen. Weil in Lukas 17, Vers 34, da steht, dass das in der Nacht passieren wird. Ihr kennt die Stelle. Lukas 17, Vers 34, in dieser Nacht werden zwei in einem Bette sein, der eine wird genommen, der andere zurückgelassen werden. Schlafen, also nachts, das ist nachts. Und dann, wenn man ein bisschen weiter unten guckt, zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Jetzt passiert's tagsüber. Ja, warum? Weil die Erde rund ist, genau. Also die Bibel ist jetzt nicht direkt ein absolut wissenschaftliches Buch, aber manchmal gewährt sie uns Einblicke in Dinge, die sind wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, Kolumbus, der wusste das wahrscheinlich noch nicht. Also er hat das nicht gelesen. Also die verschiedenen Zeitzonen, die sind mit einberechnet. Und so wird er wiederkommen, für alle Menschen sichtbar. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann möchte er Menschen antreffen, die an ihn glauben. Und nicht einfach nur Menschen, die Menschen sind und sagen, ja, ich konnte ja alles nicht wissen. Also ja, ich weiß, es ist ja alles so schwierig mit dir und gibt's ja so viel Theorien und die Kirchen haben so viel falsch gemacht. Und wie soll ich denn da an dich glauben? Und schau dir doch mal die Christen an, die sind doch auch alle nicht besser. Das wird dann alles nicht gelten. Er möchte Menschen antreffen, die an ihn glauben und die wissen, nicht hier ist unsere Heimat oder meine Heimat, sondern bei ihm. In Philipper 3, Vers 20 steht das. Also ihr müsst echt ganz schön blättern, ich auch. Aber ich finde es wichtig, dass wir einfach die vielen Bibelstellen dazu nehmen, weil es schön ist, was da alles steht. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unsere Heimat ist im Himmel. Und dieser Begriff Heimat, das ist ja der große Sehnsuchtbegriff. Ich habe mal im Internet, dann stand da der große Sehnsuchtbegriff fast aller Menschen. Also Heimat, das ist schon ein Thema. Meine Heimat, es war dieses kleine Dorf Großkatern im Bergischen Land. Ich verbinde viel Wunderbares damit. Es war so eine schöne Kindheit dort. Es war ein traumhafter Ort, ein kleiner Hügel, da waren 10 Häuser, höchstens darum Wiesen und dahinter Wald und dann nichts. Das war ein Leben in Freiheit, das war wunderschön. Das wünsche ich allen Kindern, mal so eine Kindheit zu haben. Aber es ist nicht mehr meine Heimat. Weil wenn ich jetzt da hingehe, Leute sind gestorben, Gebäude sind abgerissen, andere hingebaut. Es ist alles anders jetzt. Es ist nicht mehr diese Heimat, die ich damals dort erlebt habe. Es war einfach nur eine Heimatstation auf dem Weg zur echten Heimat. Jetzt fühle ich mich in Denzlingen, fühle ich Heimat. Da haben wir unseren Acker, da habe ich Gemüse angebaut, irgendwie. Also ich kann das verstehen, so Bauern, so diese Verbindung zur Erde. Ich kann das so gut nachvollziehen. Jetzt muss ich das wieder aufgeben. Das ist auch meine Heimat. Und ich habe auch Heimatgefühle in der Schweiz erlebt, als ich 3 Jahre dort war. Schön auf dem Berg, in meinem Beatenberg. Das war meine Heimat. Und auch in Brasilien habe ich schon Heimat erlebt. Das sind immer Heimatstationen. Auf dem Weg zur echten Heimat. Aber Heimat und Schmerz, das liegt auch immer nah beieinander. So Heimat aufgeben, das schmerzt auch, das tut ganz schön weh. Weil unser Herz so schnell an der Heimat hängt. An den Dingen, die wir aber eigentlich nicht festhalten können. Aber unsere ewige, unvergängliche Heimat, die ist beim Herrn. Und die dürfen wir mit Freude erwarten. Und das ist so schön. Das gibt mir immer wieder Freude. Wenn ich aufgeben muss, wenn ich wieder einen Schritt woanders hingehen muss. Das ist was Schönes. Und ja, Jesus erzählt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn und als er nach Hause kommt zu seinem Vater. Das ist eine zentrale Sache, was da passiert. Er wird wieder angenommen, er kriegt den Ring, er kriegt Schuhe und. Aber dann, was steht da? Da steht, sie fingen an, fröhlich zu sein. Und ich glaube, so wird es sein, wenn Jesus kommt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir werden fröhlich sein. Genauso wird dann auch die Sonne nie mehr untergehen. Denn die Sonne wird unser Herr selbst sein. Bei den Indianern ist es so, wenn die Sonne untergeht, dann kriegen sie Angst. Die Animisten, die haben Angst. Weil das alles ist mit Dämonen beseelt. Die Pflanzen, die Tiere, die erleben die schlimmsten Sachen dort. Die haben Angst, wenn die Sonne untergeht. Auch für sie, die an Jesus glauben, wird die Sonne nie mehr untergehen. Und diese Sonne, diese neue Sonne, das ist Jesus selbst. Er ist dann unser Licht. Und das ist eine ganz milde Sache. Das ist irgendwie nicht so, dass wir Hautkrebs davon kriegen oder dann Sonnencreme draufschmieren müssen, irgendwas, wenn Jesus dann unsere Sonne ist. Das ist was total Schönes. Was Warmes. Mit Sonne verbindet man so viel Schönes, oder? Und dann hatte ich eben gelesen, wir werden ihm gleich sein und einen himmlischen Körper bekommen. Wir werden also keine Gebrechen mehr haben. Wir werden nie mehr krank werden. Meine Familie war jetzt eine Woche lang krank. Also wir waren sogar im Krankenhaus mit dem Noah, weil der war völlig von der Grippe so fiebrig. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Miri ist jetzt auch noch krank. Alle sind krank. Also es ist schlimm, wenn es gerade die eigenen Kinder sind. Das geht einem schon nahe. Das wird dann nicht mehr so sein. Das ist dann vorbei. Und das Schönste ist, wir werden nie mehr in Sünde fallen. Nie mehr. Das wird richtig schön. Wir werden uns auch nicht mehr gegenseitig verletzen. Uns wehtun. Keine Missverständnisse mehr. Dieser ganze Morast, der uns immer so zu schaffen macht. Der unsere Gesellschaft so zu schaffen macht. Das ist vorbei. Und dann sind wir angekommen an dem Ort, wonach sich jeder Mensch eigentlich sehnt. Bei unserem Herrn. Unsere Heimat. Aber wir sind noch nicht da. Du bist noch nicht da. Und vielleicht denkst du jetzt auch die ganze Zeit, sage ich öfter bei meinen Predigten, dass es alles nur dummes Geschwafel ist, was ich hier gerade erzähle. Vielleicht denkst du das. Aber ich möchte dich trotzdem einladen. Denn vielleicht ist deine letzte Möglichkeit. Entscheid dich für Jesus. Vielleicht kannst du dich später dafür nicht mehr entscheiden. Er ruft dich schon so lange. Er ruft schon 2000 Jahre. Und er kennt dich schon seit deiner Geburt und er kennt dich sogar schon vorher. Jesus ruft dich. Mach ganze Sache mit ihm. Jesus selbst sagt in Offenbarung 22, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist ein Geschenk. Du bekommst es geschenkt. Und die Hand Jesu, die ist ausgestreckt nach jedem von uns, nach allen Menschen. Ergreif sie wie ein Mann. Nicht nur so, Hase, ein bisschen irgendwie, sondern gib ihm die Hand. Lass dich doch hochziehen zu ihm. Denn wir alle, die hier im Raum sitzen, alle werden einmal vor Gott stehen oder werden diesen Tag erleben. Definitiv. Das ist so. Wenn Jesus nicht wiederkommt, wir werden alle sterben. Vor kurzem stand ich noch an dem Grab von Tante Martha und habe hineingeschaut. So wird es uns allen ergehen, wenn wir nicht Jesu Wiederkommen erleben. Dann werden wir alle in einer Holzkiste landen. Es wird so oder so passieren, ob du es glaubst oder nicht. Und da ist so wichtig, dass wir diese Chance nicht verpassen. Denn es gibt letztendlich nur zwei Wege. Es gibt den Weg zum Leben und es gibt den Weg, der letztendlich in die Hölle landet. Ja, schwieriger Begriff, ist trotzdem biblisch. Es ist einfach die Wahrheit. Es gibt die Hölle. Einen fürchterlichen Ort, wo Gott nicht ist. Wo niemals die Sonne scheinen wird. Das ist nichts Schönes. Denk nochmal an vorletzten Sonntag. Da ist hier vorne etwas geschehen mit Elisabeth. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Jetzt sitzt sie wieder da und ich freue mich drüber. Und du dich auch. Aber du wärst bereit gewesen. Und das ist so schön. Es hätte vorbei sein können. Wer hätte das gedacht, dass sie jetzt hier wieder sitzt? Es war eindrücklich, das mitzuerleben. Wie schnell kann das Leben zu Ende sein? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung und beginne ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Du musst nicht erst alles verstehen oder erst ja die ganze Bibel kennenlernen und das Ganze, was da so alles dranhängt und so und oder erst gut werden oder was weiß ich auch, um ein Leben mit Gott anzufangen. Das ist alles Quatsch. Die Apostel, die haben gepredigt von Jesus, die haben erzählt, ja, Jesus ist der Herr, der verheißene Messias und der ist gekommen, um euch zu retten. Er ist am Kreuz gestorben für euch. Und dann haben die Leute gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann haben die Apostel einfach gesagt, hey Leute, tu Buße, kehr um von Herzen. Ändere deine Gesinnung. Tu Buße, Leute, und bekehr dich. Das heißt, du musst dich ganz bewusst von deinem eigenwilligen Weg ohne Gott abwenden und umkehren. Du musst dich Gott unterordnen, dem lebendigen Gott. Du musst kapitulieren vor ihm. Und das muss man im Gebet tun. In einem einfachen Gebet. Nicht mit tollen Worten. Da muss man nicht im Internet googeln, wie ist jetzt das richtige Bekehrungsgebet oder weiß nicht was. Das ist alles nebensächlich. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Das hat gereicht. Und lass dir ein neues Herz schenken von Gott. Stephanus, der später gesteinigt wurde nach dieser Rede, hat gesagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Was will der Heilige Geist? Der will uns alle in die Gemeinschaft mit Jesus bringen. Er zeigt uns Jesus, wie wunderbar er ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Das will er. Und das musst du, unter das Kreuz legen. Alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Im Glauben, dass der Herr dafür gestorben ist. Und deine Schuld bekennen. Deine Schuld, dass du ihn nicht über dir haben wolltest. Das Kapitulieren vor ihm und alle deine Sünden ihm einfach bringen. Und in der Bibel steht ganz klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und es gibt keine Sünde, die er nicht vergeben kann und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, der Glaube rettet uns, das wissen wir. Die glauben, dass Jesus am Ende wiederkommt. Glaube bedeutet, das Erkannte praktisch werden zu lassen in deinem Leben. Also wenn zum Beispiel ein Raucher glaubt, dass Rauchen ungesund ist, aber nicht aufhört damit, dann ist es kein Glaube. Dann glaubt er das eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht hier über die Diskussion, ob ein Christ rauchen kann oder so. Das versteht ihr falsch. Also wenn ein Raucher glaubt, dass Rauchen ungesund ist, aber nicht damit aufhört, dann hat er zwar was Wahres erkannt. Ja, was Wahres erkannt. Aber das ist kein rettender Glaube. Denn dieser hätte zur Folge, dass er mit dem Rauchen aufhört. Versteht ihr? Glaube zeigt sich in der Tat, sagt Jakobus ganz klar. Ja, Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Sind wir bereit? Bist du bereit? Das ist die große Frage. Bin ich bereit? Und für uns, die wir Kinder von Jesus sind, gilt letztendlich das, was unser Herr uns aufgetragen hat. Wir sollen zurückschauen. Wir sollen immer wieder dahin zurückschauen. Wir tun es beim Abendmahl. Man könnte ruhig öfter Abendmahl feiern. Jesus hat das gesagt. Leute, gedenkt daran, was ich für euch getan habe. Das sollen wir machen. Was er alles auf sich genommen hat für uns, das hilft uns auch selber ein bisschen aufzugeben manchmal. Wir sollen bereit sein, jederzeit kann er wiederkommen. Wir sollen treu sein, ausharren bis ans Ende. Egal, ob jetzt die Drangsalszeit, ob wir davor errettet werden oder das in der Mitte oder wir danach, wir sollen durchhalten. Darauf kommt es an, egal was kommt. Es sind viele Christen, die sind gerade in der Drangsalszeit, nach meiner Auffassung. Wir sollen Jesus jederzeit erwarten, aber wir sollen auch in der Gegenwart leben. Denn er hat neben dem Trost, den er uns gibt, und ich denke, vieles, was ich heute erzählt habe, das ist tröstend, jedenfalls für mich, wenn ich das höre, wie wunderbar ist der Himmel und ich darf dahin, das ist, wie schön ist das. Aber er hat uns auch andere Sachen gesagt. Er hat uns gesagt, Jesus hat ganz klar gesagt, was passieren muss, bevor er wiederkommt. Weiß das einer? Was muss passieren, bevor er wiederkommt? Ja? Ja, genau. In der Bibel steht ganz klar, alle Menschen muss, allen Völkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Und ich war letztens auf der JUMICO, das ist die große Jugendmissionskonferenz in Stuttgart. Und da habe ich von einer Missionsgesellschaft habe ich so ein kleines Lesezeichen bekommen. Da steht drauf, wie viele Menschen noch unerreicht sind oder wie viele Volksgruppen. Und nach ihren Recherchen sieht es so aus, dass von 10.206 Volksgruppen weltweit, also aus unserer menschlichen, rechnerischen Perspektive, 4.379 Volksgruppen noch unerreicht und ohne Evangelium sind. Also es sind nicht nur 5 Völker, es sind auch nicht nur 10, es sind auch nicht nur 100 oder einige 100, sondern es sind 4.379. Und wir leben hier in Emding und erreichen Emding. Und das ist schön und das ist auch richtig. Aber wir haben auch noch eine Aufgabe, die darüber hinausgeht. Und ja, Miri und ich versuchen das auch ein bisschen mit für euch, diesen Auftrag zu erfüllen. Aber auch wenn ihr für uns betet, auch wenn ihr Geld gebt, und dafür sind wir total dankbar, müsst ihr trotzdem euch noch die Frage stellen, ob Gott nicht auch euch, vielleicht dich, auch beruft, auch das zu tun, was noch zu tun ist. Nämlich allen Völkern, allen diesen Menschen, die nicht Gottes Wort so vorliegen haben oder so erklärt bekommen, allen das auch zu erklären. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt lehnt euch bitte nicht zurück und sagt, ja gut, ja, wenn das noch 4.379, dann kann ich ja noch ein bisschen hier leben, weil dann wird Jesus ja noch nicht wiederkommen, oder? Das könnte man ja jetzt, wir sind ganz schnell so, dann berechnen wir doch wieder den Zeitpunkt. Das ist falsch. Jesus hat gesagt, jederzeit. Wer weiß, wie Jesus diesen Menschen schon begegnet ist. In der arabischen Welt, in den muslimischen Ländern begegnet Gott den Menschen durch Träume. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es nur noch ein Volk, was Gott erreichen möchte. Und dann kommt er wieder. Es kann gut sein, wir wissen es nicht. Aber aus unserer Perspektive, das, was uns betrifft, das, was wir verstehen können, was wir tun sollen, ist ganz klar, wir müssen diesen 4.379 Volksgruppen das Evangelium verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Also ich fände es toll, wenn ich jetzt Jesus wäre, dann dürfte ich euch nämlich jetzt alle aussenden. Dann müsstet ihr alle gehen. Dann müsste ich nicht alleine gehen mit meiner Frau. Das wäre schön. Es lohnt sich, das zu tun. Aber es ist ein mühevoller Weg, aber Gott geht mit. Ja, ich möchte mit, jetzt habe ich lange geredet, aber ich habe gedacht, ich kann ein bisschen länger machen heute, weil für 4 Jahre werdet ihr meine Stimme nicht hören, dann ist das vielleicht, darf man das mal machen. Ich möchte schließen mit, ich lese es, ich habe das abgedruckt aus einer anderen Übersetzung, aus der neuen Genfer Übersetzung, weil ich es da verständlicher finde. Das 1. Petrus 1, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen. Und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Amen.